Ja, normalerweise würden wir heute Abend weitermachen mit unserer Vortags- oder Reflexionsreihe über das Anapanasati-Sutta. Aber weil wir so viele neue, in Anführungszeichen, hier haben, switche ich mal um und erzähle einfach, was wir hier machen und warum es eigentlich Sinn macht, nach der buddhistischen Lehre zu leben und was die vielleicht bedeutet und was Meditation ist. Also speziell für euch drei. Ja, was soll man sagen? Also die hier jetzt schon eine Weile meditieren, sind alles Personen, die irgendwann mal in Kontakt gekommen sind mit der buddhistischen Lehre. Und das, was wir hier im Westen Buddhismus nennen, was ja eigentlich eine rein westliche Bezeichnung ist, weil Ismus passt zu allem, was Lehre oder Überzeugung oder Institution ist. Gibt alle möglichen Ismen. Aber so heißt es nun mal im Westen. Da wo Pranne herkommt, heißt es Buddhasasana. Ne? Buddhasasana. Und das ist natürlich von Pali. Ne? Sasana, kennst du das so da schon? Ne? Was heißt das bei euch heute in Nepal? Was heißt das für euch in Nepal?
Man sagt Sasana, Buddha-Sasana, die übersetzt wie man mag, die zum Beispiel die Buddha-Religion.
Religion ist vielleicht die Religion oder die Religion, ne? In Thailand auch. Thailand wird es auch meist dann, wenn die es ins Englische übersetzen, Buddhist Religion oder so, ne? Allerdings das Wort Religion ist überhaupt gar nicht asiatisch eigentlich. Das ist ja durch Englisch, glaube ich, zu euch gekommen, weil das Wort Religion kommt von religiare, religare, und das heißt zurückführen. Re heißt zurück und also Wiedervereinigung praktisch mit etwas, das man früher mal war. Aber im Buddhismus gibt es sowas gar nicht. Es gibt nicht ein Zurück zu einem perfekten Zustand, weil wenn der perfekt wäre, dann wären wir da jetzt noch. Aber weil er nicht perfekt gewesen sein muss, sind wir auf dem Weg der Entwicklung. Das ist ein ganz anderes Denken. Also dieses Wort Religion passt eigentlich für Buddhismus gar nicht so gut, obwohl es der Erscheinung nach, für das, was wir unter Religion verstehen, schon passt. Das ist eine der großen Weltreligionen. Also in Asien ist es sogar immer noch die meistverbreiteste Religion. Aber das Wort Religion ist durch die theistischen Religionen, also die vorderasiatischen Religionen gekommen, also Judentum, Christentum und Islam, weil die davon ausgehen, dass sie durch ihren Glauben eine Wiedervereinigung mit Gott erleben, also eine Rückkehr zu Gott. Die sind aus dem perfekten Zustand rausgefallen und wollen ja wieder zurück. Das ist im Buddhismus nicht der Fall. Das Wort Sasana ist in Buddhas Zeiten benutzt worden, das kommt natürlich aus dem Buddhismus. Sasana heißt eigentlich die Lehre oder the Dispensation. Wie würde man das übersetzen auf Deutsch? Dispensation. Das gibt es im Deutschen nicht, aber der Einflussbereich, kann man fast sagen, von einem Lehrer ist seine Sasana. Also alle die ihm zuhören, die mit ihm auf einem Weg sind, die haben Zuflucht genommen zu seiner Sasana, zu seiner Lehre. Und damit ist auch schon gesagt, was Buddhismus eigentlich ist. Buddhismus ist untrennbar davon, dass es einen Menschen gegeben hat, eben keinen Gott, sondern einen Menschen, der sehr gute Bedingungen hatte, also der als junger Mann in sehr guten Verhältnissen gelebt hat. Sein Vater gehörte in Nordindien, also Grenze zu Nepal. Die Nepalesen und die Inder streiten sich auch darum, ob es eine nepalesische oder indische Religion ist, weil tatsächlich ist es weder noch, weil Nepal und Indien gab es damals so noch nicht, sondern es gab viele kleine Königreiche zu der Zeit was wir jetzt Nordindien nennen, also auf dem Rosenapfelkontinent, Jambudvipa, ne? Ja, Bodh Gaya ist da, wo er dann später seine Erleuchtung gefunden hat, in Gaya, im früheren Uruvela. Aber wo er aufgewachsen ist, das ist eben an der jetzigen nepalesisch-indischen Grenze. Das war ein kleines Volk, das sich Sakya nannte, die Sakyas. Sakyas, genau, oder Sakkas, auch manchmal Sakka, je nach Sprache. Im Pali ist eigentlich Sakka, aber die, selbst im Pali benutzt man manchmal Sakya, ja, die spätere, also aus dem Vedischen wurde ja später Sanskrit, praktisch ein geregeltes Vedisch. Und das war eine ganz kleine Gruppe, ethnische Gruppe, wenn man so will, wie ein Clan, der aber seinerseits wieder in einem größeren, etwas größeren Königreich zu Hause war, nämlich im Land Kosala. Und der Buddha, den wir jetzt Buddha nennen, der dann Buddha wurde, das war ein Sohn eines Kshatriya, also Kshatriya ist ein Kriegerkaste, so wie bei uns die Königs, die Adligen. Also es gab damals verschiedene Stände, die zu der Zeit aber noch nicht Kasten waren, wie später. Es gab die Brahmanen, das sind die Priester, das ist die Vorreligion von den Europäern, muss man sagen, die nach Indien reingewandert sind, über das, was heute als Iran und Afghanistan und Pakistan bekannt ist, also die damalige persische Welt. Und die haben einen bestimmten Kultus, eine bestimmte Überlieferung mitgebracht. Und deren Priester waren Brahmanen. Das war eine Gruppe, die als Beruf Brahmanen waren und auch durch Wiedergeburt dann sich für die Priesterklasse erklärt haben und meist im Dienste des Königs waren. Und es gab die Kshatriya, das sind eben die Adligen, die Krieger, die regiert haben, und zu denen gehörte der Vater von diesem jungen Mann. Und der Vater hieß Suddhodana, der war kein wirklicher König. Der spätere Buddha war auch niemals ein Prinz, das ist mehr Legende. Der war aber der Sohn eines sehr guten Hauses. Und sein Vater war sehr wahrscheinlich auch sowas wie ein Gouverneur. Der war ein Raja, aber ein Raja ist nichts Großes, kein Maharaja. Und was überliefert ist, ist, dass es ihm sehr, sehr gut ging. Also die waren sehr reich. Seine Mutter ist leider gestorben nach seiner Geburt. Und seine Tante hat ihn dann großgezogen. Und alle haben den Namen Gotama in dem Clan, der Familienname ist Gotama. Wie er wirklich mit Vornamen hieß, ist eigentlich nicht überliefert. Später wurde ihm der Name Siddhartha oder Siddhartha angedichtet, aber die älteren Überlieferungen haben das nicht. Das war einfach der Sohn des Sakyas. Und der lebte in drei Palästen. Der hatte sozusagen ein großes Haus für sich, für jede Jahreszeit, für den Sommer, für den Winter und für die Regenzeit. Und was er selber über sein Leben erzählt hat, war, dass er dass es ihm so gut ging, dass er so verwöhnt wurde, dass er zum Beispiel zur Regenzeit hat er nie sein Gebäude verlassen, weil es ist ja auch draußen sehr nicht sehr schön in der Regenzeit. Es regnet die ganze Zeit und es ist auch voller Insekten, besonders in der Gegend, an der Grenze dort, ist es fast verseucht von Moskitos. Und er war immer umgeben von einer großen Anzahl von Unterhaltungspersonal, Musikern, von denen er dann ironisch sagt, keiner von ihnen war ein Mann. Aber es ist nicht so, dass er wirklich jetzt so ein riesengroßer Königssohn war. Aber es ging ihm sehr, sehr gut. Aber er war nicht zufrieden damit. Er hat immer reflektiert, das kann nicht angehen, dass ich, der ich auch sterblich bin und der ich auch irgendwann alt werde und krank werde, und mein Lebensende ist, dass ich hier meine Zeit verbringe in so einem Überfluss. Und das hat ihn nicht sehr glücklich gemacht. Und irgendwann hat er sich entschlossen, in die Heimatlosigkeit zu gehen. Das war zu seiner Zeit der übliche Weg, wenn man den spirituellen Weg gehen wollte, wenn man die Wahrheit finden wollte, wenn man was Sinnvolles in seinem Leben machen möchte. Dann das Leben, sogenannte Leben als Haushälter, als jemand, der häusig ist, der zu Hause lebt und der die Freuden des Lebens genießt und heiratet. Er hat sich irgendwann entschlossen, das zu machen. Da war er aber schon verheiratet. Er wurde mit 16 Jahren schon verheiratet, hat sich aber ganz schön lange Zeit genommen, Sohn zu zeugen. Tatsächlich hat er über 10 Jahre hat er vielleicht noch nicht mal richtig mit seiner Frau zusammengelebt, das wissen wir nicht genau. Vielleicht hat er auch in der Zeit irgendwo in Takshila studiert, das ist auch möglich. Ist sogar sehr naheliegend, weil die Kshatriya-Söhne wurden auch gut ausgebildet und er war sehr hochgebildet. Aber er hat dann irgendwie so mit 28 hat er dann doch noch einen Sohn gezeugt und fast so, als wenn er seiner Frau doch noch was geben wollte, bevor er geht. Aber er ist dann auf eigenen Wunsch irgendwann rausgegangen aus diesem behüteten und sehr wohlhabenden Leben, weil er mit dem ganzen Glück, das er hatte, dass wir, was wir eigentlich so als den Sinn des Lebens bezeichnen würden, also wir würden sagen, Mensch, wenn du aus einem guten Haus kommst, wenn du genügend zu essen und zu trinken hast, wenn du dir jeden Luxus leisten kannst, das ist doch, um was es geht. Es geht doch darum, um das Leben zu genießen. Also ich habe mal irgendwann eine meiner früheren Freundinnen gefragt, was denn für sie der Sinn des Lebens ist. Naja, das Leben zu genießen. Und das ist ja auch so naheliegend, oder? Also wir denken irgendwie, worum geht es, um das Leben zu genießen. Aber wenn wir tiefer schauen, da macht das eben doch nicht so sehr glücklich. Und der Buddha, den hat das sehr lange umhergetrieben und der war ein sehr feinfühliger und sehr, sehr, sehr entwickeltes Wesen, ein sehr entwickelter junger Mann. Und er war damit nicht zufrieden und deswegen hat er das gemacht, was Menschen in seiner Zeit gemacht haben, wenn sie auf der Suche nach der Wahrheit sind. Er hat sich die Haare abgeschnitten und allen Reichtum aufgegeben und ist in die Hauslosigkeit gezogen. Und zwar erstmal ohne zu wissen, wie er das anstellt. Ist einfach in die Wälder gegangen. Und dann hat er gehört, dass es einen guten Lehrer gibt, der heißt Lara Kalama und der unterrichtet Meditation. Und dann ist er da hingegangen und der hat ihm dann so ganz tiefe Versenkungsstufen beigebracht. Und der Buddha hat alles, was er dort gelernt hat, aufgesogen und praktiziert und hat alles erreicht, was sein Lehrer erreicht hat. Aber er war damit auch nicht zufrieden, hat irgendwie gemerkt, das setzt auch nicht der Bedingtheit des Lebens ein Ende. Das ist nicht das, was zum endgültigen Glücklichsein führt. Und dann ist er weiter umhergezogen und hat noch einen anderen Lehrer kennengelernt, auch wieder einen sehr bekannten, großen Lehrer aus seiner Zeit. Der hieß Sohn des Rama, Ramaputra. Und das war wahrscheinlich ein Upanishaden-Lehrer, das war so eine Erneuerungsbewegung im Brahmanismus zu der Zeit und der hat ihm noch weitere Versenkungsstufen beigebracht, die er selber gar nicht beherrscht hat, aber die sein Vater gelehrt hat und der Buddha hat die alle erreicht, sodass dieser Lehrer gesagt hat, Mensch, jetzt hast du alles erreicht, was mein Vater erreicht hat, es ist nichts mehr, was ich dir beibringen könnte, komm, werd doch an meiner Seite der Leiter dieser Schüler, die ich habe und der Buddha hat gesagt, nein, das genügt mir nicht, das führt nicht zum Ziel und ist weitergegangen. Der Buddha hatte also das, was wir eigentlich alle haben, einen ganz großen Hunger, die Wahrheit und Glück zu finden, letztendliches Glück zu finden. Und deswegen hat er alles ausprobiert, was damals bekannt war. Also das, was am extremsten war, war körperliche Askese. Also die damaligen im Wald lebenden Yogis und Schramanas und so weiter, die haben viel Schmerzensaskese betrieben, weil sie gedacht haben, eigentlich ist dieser Körper die Ursache, warum es mir nicht so gut geht und deswegen muss ich ihn bändigen, diesen Körper. Und die haben sich viel Schmerzen zugefügt, haben versucht, das auszuhalten oder haben mit ganz wenig oder gar keinem Essen gelebt, auf Nagelbrettern gesessen und so. Ihr kennt das alles von Indien, das gibt es da immer noch. Also ich habe selber mal hinduistischen Asketen kennengelernt, der die ganze Nacht, also den habe ich dadurch kennengelernt, dass er mir aufgefallen ist, dass er im Morgengrauen immer noch auf dem Kopf stand. Da habe ich auch ein Bild drüber. Also der hat tatsächlich auf dem Kopf geschlafen als Übung. Das war so lustig. Er hat gedacht, dass er dadurch irgendwie sich trainieren kann. Ja, manche haben nur auf einem Bein gestanden oder sich nie bewegt oder sich nur bewegt und alles ausprobiert. Und der Buddha hat das alles durchgemacht, aber hat festgestellt, dass das, was er auch trainiert, dass das nicht zum Ziel führt. Und ganz sicherlich hat er auch all die Philosophien und die Gedanken und Lehren, die damals bekannt waren, alle in Erfahrung gebracht und darüber reflektiert, aber war mit all dem nicht zufrieden. Und irgendwann, als er so ganz am Ende war, als er sozusagen auf der Suche nach seinem Glück fast schon seinen Körper so zerstört hatte, dass er kaum mehr sich bewegen konnte. Also ihm ist schon die Haut abgefallen und er war so dünn, dass er mit seiner Hand sozusagen, wenn er den Bauch gefasst hat, dann das Rückgrat spüren konnte. Und er war richtig abgemagert. Dann hat er sich so mit letzter Kraft zu so einem Wasser hin, also dem Fluss Niranjaya, in der Nähe von heutigen Bodh Gaya, Rovela damals, hat er sich da so hingerobbt und dann wollte er da ein bisschen Wasser trinken und dann ist er reingefallen, blüpp, und nicht mehr rausgekommen. Er hat es nicht mehr geschafft, ans Ufer zu kommen. Und dann war da aber glücklicherweise ein junges Mädchen, die heißt Sujata, und die hat ihn da rausgefischt und hat ihm eine Speise gegeben, eine Milchspeise, und dann hat er die gegessen. Und seine ganzen Freunde, die mit ihm zusammen praktiziert haben, die haben das gesehen und fanden das so daneben, dass er mit dem harten Training aufhört, dass ihn alle verlassen haben. Aber das hat er gemacht, weil er herausgefunden hat, dass was er auch noch körperlich an Übungen betreibt, dass es nicht wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit führt und auch nicht zu bleibendem Glück. Und er ist auf die Idee gekommen, dass er sozusagen zwischen dem Extrem von harter Askese und Weltentsagung und dem anderen, was wir im Alltag hier leben, Weltlichkeit, den Genuss der weltlichen Freuden, dass der Weg in der Mitte liegen muss. Das ist die berühmte Majjhima Pada, der Weg der Mitte. Und es gibt eine Legende, die ist, ich weiß nicht, ob die richtig ist, aber die passt auf jeden Fall, dass er irgendwann mal auf dem Fluss, Buddha hat jedenfalls dieses Beispiel oft benutzt, dass er auf diesem Fluss Niranjaya einem Lehrer zugehört hat, der auf dem Boot seinem Schüler das Sita-Stimmen beigebracht hat. Ne, die Sita-Stimmen. Und dann gesagt, du darfst nicht zu stramm spannen, weil sonst reißt sie, und du darfst nicht zu locker spannen, weil sonst klingt sie nicht. Und dann hat er daraus abgeleitet, das ist der Weg der Mitte. Es ist zwischen diesen beiden Extremen, alles abzulehnen und sich zu kasteien, und dem anderen Extrem überhaupt gar keine Disziplin aufzubringen und nur den weltlichen Freuden nachzulaufen. Und dann ist er auf diese Idee gekommen, den mittleren Weg zu gehen, und das hat sich als Lösung herausgestellt. Und dann hat er sozusagen angefangen, jeden Tag eine Speise zu sich zu nehmen, eine Almosenspeise. Er hat auch wieder Kleidung angezogen, nämlich von dem ersten Kleidungsstück hat er von einer Beerdigung, also Sudarshan kennt das, dass in Indien eben Leute oft zugedeckt werden mit Tüchern, bevor sie verbrannt werden, und dass dann oft Kleidungsstücke übrig bleiben. Und das war so ein rotes Kleidungsstück, das ist heute noch, sieht man heute noch als Farbe in Burma und in den tibetischen Buddhismus, die ist so eine ganz dunkelrote Robe. Und damit hat er sich erstmal eingewickelt, und dann hat er sich einen Platz gesucht, der sehr, sehr vorteilhaft ist, um zu meditieren. Und dann hat er eben in Rovela so ein Waldstück gefunden, was heutige Bodh Gaya bei Gaya, das damals unbewohnt war. Und da waren sehr schöne große Bäume. Auch der Baum, der heute Bodhi-Baum, Baum der Erleuchtung heißt, ist ein Fikusbaum, den es in Indien viel gibt, der große Wurzeln hat, den man sehr geschützt sitzen kann. Also riesengroße Wurzeln, die einen so umgeben, an die man sich anlehnen kann. Und die Bäume sind auch so gemacht, dass man relativ gut geschützt ist vom Wetter. Und dann hat er angefangen, dort sozusagen ohne Schmerzen und ohne Hunger einfach nur auf seinen Atem zu achten. Und das hat er später gesagt, das war die Entdeckung, die nach seiner Erkenntnis alle Buddhas vor ihm auch gemacht haben, dass das bei seinem Körper bleiben und auf seinen Atem achten, dass das ihn zu einer Achtsamkeit geführt hat, zu einer Meditationseinstellung geführt, oder das ist vielleicht falsch gesagt, aber durch diese Achtsamkeit auf dem Atem hat er angefangen, über die Dinge, wie sie sind, zu reflektieren. Und zwar nicht die Dinge, wie sie außerhalb sind, sondern wie sie hier in eben diesem Körper erlebt werden. das, was sich im Geist regt, was durch die Augen an Eindrücken kommt, durch die Ohren, was sich im Körper tut, das hat er systematisch reflektiert. Zuerst hat er sich auf seinen Körper konzentriert und das alles wahrgenommen, was im Körper passiert, und so belassen und auf seinen Atem geachtet. Und das nennt man heute die Atemachtsamkeit, die Anapanasati. Und das ist die urälteste und die genuin buddhistische Meditation, die Achtsamkeit aus dem Atem, auf den Atem oder durch den Atem, aus der sich dann viel entwickelt, aber damit hat es bei ihm angefangen. Und das ist auch nach seiner Erleuchtung noch seine liebste Art der Verweilung, Vihara. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Ausdruck Vihara?
Ja.
Wie wohnen, ne? Also er darin zu verweilen, in der Achtsamkeit des Atems, so, das ist bis zum Ende seines Lebens seine liebste Verweilung geblieben. Und deswegen praktizieren wir auch hier Anapanasati. Und Zeit ist gar nicht so schlecht, das freut mich. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen, aber bevor ich was zur Meditation noch genauer, spezieller sage, es hat weder bei dem Buddha noch nach dem Buddha für irgendjemanden jemals mit Meditation angefangen. Tatsächlich hat es den Buddha sehr, sehr viel Weg gekostet, bis er meditieren konnte. Aber als er dann bereit war dafür, war es so viel notwendig. Eine Woche war notwendig, um den kompletten Durchbruch zu erreichen. Und also den Durchbruch will ich gar nicht so lange beschreiben, aber der Durchbruch ist kurz gesagt der Durchbruch von einer bedingten Freude, bedingten Wahrnehmung, von einem bedingten Erleben, begrenzten Erleben zu einem unbegrenzten, unbedingten, ungeborenen, unsterblichen Erleben. Also das, was der Buddha durch seine Meditation oder durch seinen Weg, muss man sagen, gesamten Weg herausgefunden hat, ist, dass es irgendetwas gibt, was wir bis heute nicht befriedigend mit Worten beschreiben können, dass wir hier in Deutsch oft den Geist nennen, im Englischen sagt man oft Mind, die Thailänder sagen Chitta, vom Pali, ne, vom Herz sagen die, Herz, ja. Chit sagt ihr nur, aber das kommt von Chitta, gibt es das in eurer Sprache auch, ne? Und aber nicht das organische Herz, das heißt nämlich Hidaya oder Chidraya, ja, sondern das Herz so im übertragenen Sinne. Im Chinesischen sagt man, es ist das Qi, ne, oder Chen, ja, das ist irgendwie so mehr im Bauch, ja. Und wir verkopften Deutschen stellen uns das mehr so im Kopf vor, aber wo es auch ist, wir wissen auch gar nicht, was es ist und wie es ist, aber wir wissen, es hat weder eine Farbe, es hat keinen Geschmack, man kann es nicht beschreiben, aber es muss irgendwie da sein, es muss irgendwas sein, was offensichtlich diesen ganzen Strudel und Strubel unseres Lebens, das ganze Disney und Wonderland, was wir hier erleben, erlebt, aber selber unberührt davon ist. Es muss irgendwas geben, was unbedingt ist, weil wir haben nämlich alle eine Ahnung davon. Wir haben alle eine Ahnung davon, dass es etwas gibt, das über dieses kurze Leben hinausreicht. Wie wir das genau nennen können, wissen wir nicht. Und die Religionen sind die großen Gruppen von Überzeugungstätern, die sich entschieden haben, die Version, die einer hatte, so zu übernehmen und daran zu glauben. Im Buddhismus ist das anders. Also in der Buddha-Sasana ist es falsch zu sagen, der weiß es bestimmt. Und wenn ich ihm glaube und das genauso denke, wie er denkt, dann werde ich sicherlich auch erreichen. Das machen die Glaubensreligionen. Da gibt es Menschen, die hatten Offenbarungen, wie zum Beispiel Mohammed hatte eine bestimmte Offenbarung. Und wenn du ihm nicht geglaubt hast, dann war das gefährlich für dich irgendwann. Dann musstest du nämlich Diener, Sklave oder getötet werden. Jesus hatte auch eine Offenbarung. Und Jesus war definitiv ein heiliger Mann. Aber nach ihm haben die Leute gesagt, du musst es so, so und so glauben. Und zwar genau wie wir es verstehen. Dann wirst du vielleicht irgendwann Gott treffen. Und die Juden sagen, du musst als Jude geboren sein und Gott so und so dienen, dann wirst du irgendwann das finden. Es gibt aber auch Religionen, die kleiner sind, die es auch noch gibt, wie der Zoroastrismus, bekannt als, also sprach Zarathustra von Goethe, dieses Büchlein. Das gibt es immer noch im Iran. Der hat ungefähr zeitgleich mit dem Buddha gelebt. die haben auch an Gott geglaubt, aber dieser Priester, oder ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll, aber der Mann, der das hauptsächlich verbreitet hat, der hat was ganz Tolles gelernt. Und zwar, der hat gesagt, um Gott zu dienen und Gott kennenzulernen, muss man das Richtige denken, das Richtige sagen und das Richtige tun. Das ist eigentlich eine kluge Art, einen Glauben anzuwenden, weil das ist auch das, was der Buddha entdeckt hat. Dass nicht von außen irgendjemand unser Leben regelt oder dass wir ein Opfer unserer Umwelt sind, sondern dass wir ganz allein selbst verantwortlich sind für unser Leben. Und dass das, wie wir denken und wie wir reden und wie wir handeln, mit anderen Worten Geist, Sprache und Körper, dass wir willentlich dadurch uns die Welt schaffen, so wie wir sie erleben. Und weil wir uns diese Welt schaffen, weil wir durch unser Denken, Reden und Handeln uns ein bestimmtes Erleben schaffen, ist es auch umgekehrt möglich, unser Leben positiv zu beeinflussen, wenn wir nämlich unser Denken, Reden und Handeln verändern. Und das ist auch im Buddhismus der Anfang. Der Buddha hat nach seiner großen Erleuchtung, über die man viel sagen könnte, aber das muss man sich langsam erarbeiten, das kann man nicht in einem Abend alles verstehen. Tatsächlich ist es überhaupt nicht mit dem normalen Intellekt verständlich. Man muss sich da sehr langsam annähern. Aber der Buddha hat immer gesagt, erstmal müsst ihr auch drauf schauen, was bringt eigentlich gute Frucht in eurem Leben? Welche Handlungen machen euch glücklich langfristig und welche machen euch unglücklich? Und dann hat er ganz, ganz grundsätzlich angefangen. Also wenn wir andere Menschen töten oder ärgern, dann hat das eine Rückwirkung auf uns. Dann macht uns das auch unglücklich. Und wenn wir Positives tun, sogenannte heilsame Handlungen, Kusala, kennst du das? Kusala? Na, kennst du nicht, okay. Dann hat das auch eine Rückwirkung auf uns. Und das ist der erste Schritt im Buddhismus, ist tatsächlich nicht, dass wir anfangen zu meditieren. Das ist was danach kommt. Der erste Schritt ist, dass wir sehen, also gäbe es überhaupt gar kein Nichts, was irgendwie über dieses Leben hinaus eine Bedeutung hat. Dann wäre es jetzt eben für dieses Leben schon ganz großer Gewinn, wenn ich zum Beispiel nett zu anderen bin, weil ich dann auch glücklicher werde. Oder wenn ich Leben schütze, dann habe ich eine gute Rückwirkung auf meinen eigenen Geist. Wenn ich nicht das, was jemand anderem gehört, an mich reiße, sondern respektiere. Und das bezieht sich auch auf die Natur. Wenn ich alles sozusagen mir aneigne, dann werde ich letztlich dadurch unglücklich werden. Und deswegen sind es so simple Sachen, die übrigens in allen Religionen und in allen Gesetzgebungen und überall in allen Kulturen vorhanden ist, das, was wir vorhin rezitiert haben, dass man vermeidet, anderen zu schädigen. Positiv ausgedrückt, dass man Liebe und Mitempfinden entwickelt, Wohlwollen. Das Zweite ist, dass man die Wahrheit spricht, also dass man sozusagen Positives sagt, niemanden nicht mit Worten verletzt und nicht in die Irre führt, sondern das redet, was wahr ist, was stimmt, weil das eine Rückwirkung auf mich hat. Letztlich macht mich glücklich, wenn ich nicht gelogen habe. Der andere weiß das gar nicht, aber ich lebe damit ganz schlecht. Ist so, es klingt so simpel, aber es ist wirklich so. Menschen, die transparent sind, die authentisch sind, die sind selber am glücklichsten dabei. Die müssen sich noch nie erklären. Und das geht dann so weiter. Dann kommt, das habe ich schon gesagt, mit Dingen, die man sozusagen man respektiert, dass man diese Welt mit anderen teilt. Dass ich keinen Anspruch habe zu sagen, das ist mein. Und was du hast, das gehört auch zu mir, weil ich bin wichtiger als du, sondern wir teilen sowieso diese ganze Welt. Also wir teilen die Luft gerade in diesem Raum, wir teilen die ganzen Güter dieser Welt. Das für uns zu beanspruchen und abzugrenzen, das ist sehr dualistisch und das trennt uns. Aber Dinge zu teilen und sozusagen dem anderen zuzugestehen, dass das ist, was er zum Leben hat und mir das nicht zu nehmen, ist sehr, sehr klug, sehr intelligent. Das ist auch für die Politik sehr intelligent. Und für die Wirtschaft. Und ein anderer Bereich ist, dass man sinnvoll und verantwortlich mit seinem Gefühlsleben umgeht, dass man seine Sexualität positiv einsetzt und nicht missbraucht. Positive, also wohl verantwortlich mit seiner Sexualität umgeht. das schließt solche Sachen ein, wie dass man die Frau eines anderen nicht verführt oder den Mann eines anderen. Das ist logisch irgendwie. Da sind sich alle einig, dass das nicht sehr schön ist für die anderen Beteiligten. Und das ist aber für mich selber ein ganz riesengroßer Schutz. Und dann das Fünfte, habe ich eigentlich vier schon gesagt? Ich glaube ja, ne? Das Fünfte ist, dass man versucht, von den Dingen sich zurückzuhalten, die den Geist träge machen oder mein Bewusstsein beeinträchtigen, also Drogen oder zu viel Alkohol oder vielleicht gar kein Alkohol, weil ich dann einfach klarer bin und mich besser entwickeln kann. Das sind aber nicht Gesetze im Buddhismus, sondern das sind selbst erwählte Übungsregeln, durch die man sein Leben einfach erstmal verbessert, sozusagen. Und tatsächlich gibt es überhaupt gar keine Gesetzgebung, die nicht diese fünf Dinge als Grundlage ansieht. Es gibt eigentlich überhaupt gar keine Religion, wo das nicht enthalten ist. Das sind die Regeln der Menschlichkeit. Aber im Buddhismus sind das zudem auch Übungsregeln, die man freiwillig erwählt, um sozusagen seinen Geist zu entwickeln und irgendwann zu befreien. Und das hört sich zwar ziemlich banal an, weil niemand hört gerne Regeln oder sowas, aber die sind super intelligent. Weil man könnte nämlich im Grunde genommen alles, was der Buddha an Guten für die Welt getan hat, in einem Wort zusammenfassen. Ahimsa. Ahimsa. Ja, Friedfertigkeit. Ja, oft als Non-Violence übersetzt. Ja. Ne? Aber, oder anders ausgedrückt, Wohlwollen für andere und für mich. Güte für andere und für mich. Liebe für andere und mich. Wohlwollen.
Was heißt auf Thai?
Thai? Metta.
Metta.
Karuna.
Metta. Mhm.
Ja. Im Grunde genommen kann man mit dem Wort Liebe, nur weil das hier so ein bisschen zu süßlich oder viel verwendet ist, meine ich das, aber mit dem Wort Liebe kann man eigentlich den buddhistischen Weg auch bezeichnen. Das Wohlwollen, das ich mir gegenüber und anderen, und das ist das Wichtige im Buddhismus oder in der Lehre des Buddha, ist immer Wohlwollen mir gegenüber, schließt Wohlwollen dem anderen gegenüber ein. Logisch, weil wenn es mir gut geht, dann hat das eine Wirkung auf andere. Und wenn es anderen gut geht, hat das eine Wirkung auf mich. Weil wir teilen sowieso diese ganze Welt. Also wir sind nicht isoliert. Diese Trennung zwischen du und ich, zwischen Subjekt und Objekt, ist trennend. Ist im Leben trennend. Und der Buddhismus ist die Auflösung dieses Dualismus. In Wirklichkeit sind wir alle verbunden. Im tibetischen Buddhismus ist das am besten umgesetzt in dieser Vorstellung, dass alle Wesen, ob Tiere oder Menschen, zu irgendeiner Zeit meine Mutter oder mein Vater waren. Am besten meine Mutter, weil zu der hat man die größte Wärme. Wenn ich denke, dass Shaila irgendwann mal meine Mutter war, kann ich sie ja nicht schlecht behandeln. Denn sie war mal meine liebe Mutter. Sie hat mal für mich gesorgt. Und selbst wenn es kein Leben nach dem Tod gäbe, was wir nicht wissen. Im Buddhismus ist es so, dass man nicht mit Dingen arbeitet, die man glaubt. Man hat Vertrauen, Sada, am Anfang. Man braucht Vertrauen zu dem, was der Buddha entdeckt hat, um sich zu öffnen. So wie man überhaupt nur was erleben kann, wenn man Vertrauen hat. Man muss einen Vertrauensvorschuss haben. Wenn man einen Menschen kennenlernt, möchte sich befreunden, muss man diesem Menschen einen Vertrauensvorschuss geben. Sonst passiert nichts. Wir werden uns nie kennenlernen, wenn ich immer Abstand halte und vorsichtig bin. Ich muss mal einen Vertrauensvorschuss geben. Wenn ich dann enttäuscht werde, kann ich das überdenken, aber ich muss mich erstmal öffnen. Aber im Buddhismus ist das nicht das Ziel, so wie in den Glaubensreligionen. Und es ist auch nicht eine Lebensüberzeugung wie eine Philosophie, die ich einmal wähle und nach der ich dann streng lebe, weil ich denke, nichts anderes ist richtig. Sondern das ist alles provisional, sagt man im Englischen, provisorisch, noch nicht endgültig. Im Buddhismus arbeitet man immer mit dem, was man jetzt erkennt und praktiziert das und versucht darin zu erkennen, ob es stimmt. Und wenn man das umsetzt, was der Buddha gesagt hat, zum Beispiel dieses sein Leben, andere in sein Leben mit einschließen, kann man ja mal schauen. Erstmal vertraut man auf, mal sehen, was das bringt, wenn ich Liebe praktiziere, was das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, dann wird aus diesem Vertrauen langsam eine Erfahrung. Und auf dem Weg passiert ganz viel mehr natürlich, weil uns das verändert. Und das ist das Eigentliche im Buddhismus. Es geht um die Entwicklung des Geistes, also um die Entwicklung das Entwickeln unserer innewohnenden Fähigkeiten. Und diese innewohnenden Fähigkeiten haben eine Voraussetzung, um entwickelt zu werden und werden dann aber im Vollzug am besten entwickelt durch Meditation. Das Wort Meditation ist nicht ursprünglich wirklich buddhistisch. Im Buddhismus ist es eher Entwicklung oder Versenkung oder Reflexion, wie auch immer. Darüber reden wir außerhalb dieses Abends zurzeit gerade längere Zeit in kleinen Portionen. Da geht es nächste Woche mit weiter. Aber weil wir jetzt meditieren, will ich so viel sagen. Meditation ist das, oder das, was wir Meditation nennen, ist dann letztlich das intensivste Mittel, um diesen innewohnenden Geist in seinen Qualitäten, in seinem Ungeborensein zu entdecken. Ja? Und ich sage kurz, wie man das am besten macht. Und das ist auch ein bisschen ein zweiter Teil einer Antwort, die ich das letzte Mal angefangen habe für eine Person, die mich glücklicherweise gefragt hat, was ich meditiere oder wie ich meditiere. Und das letzte Mal habe ich gesagt, was ich meditiere, und jetzt sage ich mit dieser kleinen Einleitung, wie ich meditiere. Und das ist eigentlich kein großes Geheimnis, weil das steht nämlich schon seit Ewigkeiten hinter euch an der Wand. Und zwar, da stehen vier Praxisschritte. Meditieren heißt im Grunde genommen, erstmal irgendwo an einem Ort anzukommen, indem man sich auf eine bestimmte Art und Weise hinsetzt, die Würde und Achtsamkeit repräsentiert. Ja? Ich zeige das mal praktisch. Wir sind ja nicht aus der Kultur, wie man die Füße wirklich so lange Zeit im Lotus übereinander schlagen kann und dann gut sitzt. Das war zur Zeit des Buddhas die normale Sitzhaltung. Kannst du das, Brandi? Aber es hilft sehr, wenn man in irgendeiner Weise alles zusammen hat. Ja? Die Beine zusammen, den Körper gerade. Und am besten geht das, wenn man hinten ein bisschen unterstützt ist. Man muss nicht unbedingt so sitzen.
Zum Beispiel kann das auch ausreichend sein. Aber es ist gut, dass der Rücken gerade ist. Ne?
Wichtig,
wenn man den Rücken gerade hat, kann man nicht schläfrig werden. Und
man sammelt alles in der Mitte des Körpers. Also wenn der Rücken gerade ist, dann ist es am besten möglich, nichts zu tun. Ja? Während wenn man irgendwie so sitzt, dass immer so ein Gewicht zu einer Seite geht, dann ist man ständig beschäftigt, irgendwas auszugleichen oder so. Und auch wenn man auf dem Stuhl sitzt und angelehnt ist, dann rutscht man irgendwie immer so ein bisschen runter. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man den Rücken gerade hat. Wenn man dann aber längere Zeit sitzt, ist es schon so, dass der Rücken dann ein bisschen zusammensackt. So, das ist auch okay. Ja, aber dann hat man trotzdem mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit begonnen. Und wie man die Hände legt, ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass die Beine übereinander oder voreinander geschlagen sind, dass man irgendwie gesammelt ist, dass man möglichst einen geraden Rücken am Anfang hat, dass der Kopf sozusagen nicht nach oben geht, weil das ist unnatürlich, sondern wenn man den Kopf richtig balanciert, dann schaut man eigentlich automatisch so 2 Meter vor sich auf den Boden. Und diese 20 Kilo sollen das sein im Kopf. Nee, 20% des Körpergewichts soll tatsächlich im Kopf sein, habe ich gelesen. Du bist Ärztin, überprüf das mal bitte für mich. Ich habe das gelesen, ich bin auch erschrocken. Auf jeden Fall ist der Kopf wahnsinnig schwer. Und wenn der Kopf runterhängt, dann zieht das immer irgendwo und man kann nicht so gut sich konzentrieren. Wenn er aber irgendwie so auf den Schultern sitzt, als wenn er dahin zementiert würde, dann schaut man sowieso ein bisschen nach unten. Man schaut nicht nach oben. Und die Buddhisten werden meist so dargestellt, auch in den Statuen, dass sie so eine Haltung einnehmen. Aber das findet sich ehrlich gesagt nirgendwo im alten Buddhismus irgendwo beschrieben. Also ich tendiere auch oft dazu, die Hände einfach nur so runterzulegen oder so hinzulegen. Aber nach oben zu machen oder irgendwelche Mudras zu machen, ist nicht so hilfreich, weil man konzentriert sich dann auf Sachen, die haben gar nichts mit Meditation zu tun. Und wenn die Handflächen nach oben offen sind, dann kommt viel Wärme aus dem Körper raus und man spürt auch jeden Hauch. Könnt ihr mal ausprobieren, die Handflächen sind sehr sensibel. Das ist sehr ablenkend. Während wenn die so irgendwie geschlossen sind, dann bleibt es immer so bei einem so ein Gefühl, dass wenn alles gesammelt ist. Und das Ziel von Meditation ist tatsächlich Sammlung, Samadhi, dass nämlich alles hier an Ort und Stelle in mir bleibt und dass ich diese sechs Fenster, die ich habe, durch die Welt mich ständig unterhält, dass ich die ein bisschen zur Ruhe kommen lasse. Diese sechs Fenster sind meine Augen, meine Ohren, sprich was ich sehe, was ich höre, was ich rieche, was ich schmecke, was mein Körper an Gefühlen und Sensorik wahrnimmt. Und habe ich jetzt schon alle außer dem Gehirn genannt? Also unsere fünf Sinne. Plus, das ist das Buddhas Entdeckung, unser Denken. Unser Denken ist das wichtigste Wahrnehmungsorgan, weil selbst wenn wir schlafen, da ist ständig irgendeine Idee, irgendeine Reflexion. Und das ist eigentlich der Kasus Knaxus, dass selbst wenn wir die Sachen um uns herum zur Ruhe kommen lassen, dass wir trotzdem immer weiter denken und reflektieren. Dass da eine sehr große Unruhe ist, immer diskursive Gedanken. Und wenn ihr jetzt irgendwo gehört habt, man könnte die durch irgendeine Technik abschneiden, das kann man nicht. Das ist unser Bewusstsein. Unser Bewusstsein, wenn unser Bewusstsein nicht mehr da ist, dann sind wir entweder in höheren Sphären oder wir sind tot. Ihr könnt euer Denken nicht direkt beeinflussen, aber ihr könnt Bedingungen schaffen, die das Denken zur Ruhe bringen. Und diese Bedingungen sind hinschauen, bemerken und nochmal hinschauen und nochmal hinschauen und akzeptieren und nicht bewerten und wieder hinschauen. Das ist jetzt das, was ich meine mit wie man meditiert oder wie ich meditiere. Das hat der Buddha so nicht formuliert, aber in anderer Weise formuliert. Das versuche ich an anderen Stellen aufzuzeigen. Aber jetzt will ich vereinfacht sagen, wenn du dich hinsetzt, dann achtest du auf deinen Atem, wie er sowieso ständig passiert und weil du dich mit etwas beschäftigst, das sowieso von alleine ständig abläuft und was genuin zu deinem Leben gehört, dein Atem ist dein Leben. Tatsächlich ist das Wort Leben in den meisten Sprachen ist Geist oder Leben mit Atem verbunden, im Griechischen sogar beides. Pneuma heißt Geist und heißt Leben und heißt Atem. Der Atem ist das, was unser vegetatives Merkensystem mit unserem Großhirn, dem, was wir willentlich entscheiden können, tatsächlich verbindet, wie kein anderes Organ. Wir können nämlich unseren Atem beeinflussen, aber unser Atem beeinflusst auch uns und der passiert auch sowieso von alleine. Wir müssen nicht drüber nachdenken. Unser Atem reflektiert auch vieles wieder, wie es uns innerlich geht. Wenn wir aufgeregt sind oder Angst haben, das kann man im Atem sehr schnell feststellen. Und meditieren heißt erstmal, dass ich auf diesem Atem achte, damit ich nicht abgelenkt bin und damit ich sozusagen etwas habe, was mich trägt, wie ein Objekt, wie eine Betrachtung und dass ich dabei alles, was sich noch regt im Körper und alles ist im Körper, meine ganze Wahrnehmung der Umwelt ist immer, findet hier immer in diesem Körper statt, dass ich die so, wie sie passiert, bemerke und akzeptiere. Und zwar nicht akzeptiere, indem ich sage, ja, dieser Gedanke ist richtig super wichtig, was war da nochmal dahinter? Sondern, dass ich feststelle, ich denke über die Arbeit nach. Aha, ich ärgere mich über die Person. Interessant, ich erinnere mich gerade daran, aber dem nicht sozusagen auf dieses Pferd nicht aufzusteigen, sondern das Pferd zu bemerken. Das heißt Achtsamkeit. Die Dinge genau hinschauen, egal, ob es ein Schmerz ist, hinzuschauen, was da passiert, ob was da wirklich passiert, ob das zieht, juckt oder ob das wirklich schmerzt, ob das ein Gefühl ist, zum Beispiel wie Angst, wenn die meisten Leute sagen, ich habe Angst und wissen überhaupt gar nicht eigentlich, was das ist, aber sind sich hundertprozentig sicher, dass sie Angst haben. In erster Linie ist Angst ein körperliches Empfinden, meist in der Brust oder im Bauch. Und da genau hinzuschauen und das nicht zu bewerten, nicht zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das darf nicht sein oder das soll so sein oder mehr davon oder weniger davon, sondern das komplett unbewertet zu beobachten. Es nicht zu stoppen, nicht zu manipulieren. Und wenn das immer subtiler wird, dann bezieht sich das irgendwann auf immer subtilere Empfindungen, immer subtilere Gedanken und Eindrücke. Und wenn man die akzeptiert und mit Wohlwollen anschaut, dann beruhigen sie sich. Und wenn die sich beruhigen, dann irgendwann löst sich das Theater auf. Und dann wird es innerlich ganz ruhig. Und dann plötzlich haben wir eine Berührung mit dem, was das Ganze dahinter erlebt. Weil du könntest gar nicht sagen, dass du irgendwas erlebst, wenn du das Erleben selber wärst. Es gibt jemanden, der das Erleben erlebt. Das hört sich vielleicht ein bisschen schwierig an, aber es gibt jemanden, der das ganze Karussell des Lebens erlebt. Und dann gibt es noch jemanden, der das Erleben erlebt. Und das kennen wir nicht. Aber damit in Kontakt zu kommen, ist das Ziel. Und die, die das vor uns praktiziert haben, haben die Entdeckung gemacht, und der Buddha hat diese große Entdeckung gemacht, dass darin ganz, ganz viel Freude und Befreiung liegt und dass die eine wahnsinnige Tiefe hat. Das ist ein ganz langer Weg von Entwicklung. Und Meditation ist sozusagen der Einstieg in dieses Entdecken des Erlebers, der hinter den Erlebnissen immer gleichbleibend ist, der davon auch unberührt, betroffen ist. Ja, das machen wir jetzt.
Hat das Meditation mit dem Buddhismus zu tun, wenn jemand Christ ist?
Meditation, er hat kein Monopol. Und der Buddhismus hat auch kein Monopol auf Wahrheit oder auf Erfahrung. Meditation können alle betreiben. Ein Christ, der zum Beispiel im Gebet die Nähe Gottes sucht, weil er davon ausgeht, dass Gott ihm begegnet, der macht an irgendeinem Punkt ähnliche Dinge. Der macht auch ähnliche Erfahrungen, nur mit einem anderen Ziel. Und das Ziel entscheidet sehr über den Weg, deswegen kommt er zu anderen Ergebnissen. Aber die Erfahrung von Meditation, da haben wir kein Monopol drauf. Das gibt es in vielen Traditionen. Es gibt auch Meditation im Christentum. Zum Beispiel Mutter Teresa wurde mal gefragt, sie ist eine sehr fromme Frau gewesen, eine ganz wunderbare Frau. Mutter Teresa kennst du? Mother Teresa? Die wurde mal gefragt, Mutter Teresa, Sie beten so viel, was sagen Sie denn Gott dann? Und da hat sie gesagt, gar nichts, ich höre nur zu. Und dann hat sie, ja, und dann hat der Journalist gefragt, und was sagt Gott zu Ihnen? Gar nichts, der hört nur zu. Und wenn Sie das nicht verstehen, kann ich Ihnen das jetzt auch nicht erklären. Das ist auch Meditation. Die hat auch nichts erwartet, was dann passiert, aber dabei hat sie wahrscheinlich sehr, sehr viel erlebt. Ja. Akasata Jabumata Devanaga Maidika Punyantang Anumoditva Shirang Rakantu Sasanang Itavata Chamhihi Sampadang Punya Sampadang Sabi Devanumodantu Sabha Sampati Siddhya Akasata Jabumata Devanaga Maidika Punyantang Anumoditva Shiram Rakantu Desanang Itavata Jamhihi Sampadam Punya Sampadam Sabi Buddha Numodantu Sabha Sampati Siddhya Akasata Jabumata Devanaga Maidika Punyantang Anumoditva Shiram Rakantu Mangparam Itavata Jamhihi Sampadam punya sampadam Sabbe satta numodantu, sabba sampatti siddhiya.